Liebe Freundinnen und Freunde, diese Woche leihen wir Parshat Toldot. Und in Parshat Toldot gibt es ganz viele Geschichten. Eine möchte ich besonders jetzt im Mittelpunkt stellen, nämlich die Geschichte mit dem Verkauf des Erstgeburtsrechts. Und es war, als die Kinder wurden groß, die Zwillinge, und irgendwann, Esav entfaltet sich als Ish-Sadeh Zeid Befiv. Er ist ein Feldmensch, ein Waldmensch, ein Jäger. Und Jakob ist Ishtam Yoshev Ohalim. Er bleibt im Zelt, er ist jemand, der sich eher mit dem Intellektuellen und Geistigen beschäftigt. Und der Esav kommt nach Hause und Jakob ist gerade dran, eine Linsensuppe zu kochen. Und Esav sagt zu ihm: Hal'iteini na min ha'adom ha'adom hazeh, tu mir bitte mal reinschütten von diesem Roten. Und Jakob sagt ihm: Aha, du willst essen? Ich möchte dein Erstgeburtsrecht kaufen. Verkauf es mir. Und Esav sagt: Ich gehe da sterben. Was muss ich mit deinem Erstgeburtsrecht machen? Ja. Und so verkauft er für eine Telle Linsen und ein bisschen Brot verkauft er sein Erstgeburtsrecht. Das ist eigentlich die Geschichte. Die Geschichte spielt eine zentrale Rolle in der Parascha, denn es ist die einzige Geschichte der Jugend von Jakob und Esav. Und selbstverständlich deutet besser als deuten, diese Geschichte ist dann, wirkt dann, fungiert dann als Brücke zwischen der schweren Schwangerschaft der beiden, wo Rivka dann eine Prophezeiung bekommt: Schnei Goyim bevitneich, zwei Völker sind in deinem Bauch, u Schnei Leumim, und zwei Nationen, Mimeaich, du aus deinen Innereien werden sich, aus deinem Bauch werden sich spalten. Und andererseits, dass eben Yitzhak irgendwann seinen Sohn segnen möchte, und er möchte den Esav segnen, und die Rivka sorgt, dass der Jakob gesegnet wird. Und schlussendlich bestätigt Yitzhak den Jakob zum großen Ärger Esavs. Ja, wie können wir das rechtfertigen? Es gibt eine Verbindung. Seit der Geburt ist das hervorgesagt, dass die beiden im Konflikt sind. Und Yitzhak ist blind dafür. Aber wir, die Leser, wissen, dass das stimmt. Ja, wir kennen die Geschichte. Diese Geschichte mit dem Verkauf des Erstgeburtsrechts kann man auf verschiedenen Arten und Weisen auslegen. Eine Möglichkeit wäre, dass das sehr voll mit Pathos übertrieben ist. Die sind noch jung und wie heißt es? Und Esav scherzt halbwegs, als sagt: Was brauche ich denn? Ja, Erstgeburtsrecht. Aber nicht so haben unsere Kommentare das gesehen. Unsere Kommentare sehen das Blut ernst und die Frage ist, was wird da verkauft? Was für ein Erstgeburtrecht wird verkauft? Für Rashbam geht es hier um die Erbschaft, Geld. Wer wird da der Erstgeborene nach dem Din Torah einen größeren Anteil der Erbschaft bekommt? Deshalb ist die Frage, wer diesen Zusatzteil erben wird. Ich sage so etwas wie: Ich bin Extremsportler, ich erwarte nicht, im hohen Alter anzukommen, also was brauche ich das? Das ist, wie Rashbam das versteht. Rashi ist damit, es ist anachronistisch natürlich, weil Rashbam der Enkel von Rashi ist, aber die Erklärung von Rashbam wäre Rashi auch nicht fremd gewesen, weil sie selbstverständlich ist. Als Möglichkeit ist sie selbstverständlich. Das heißt, auch lange bevor Rashbam diese Antwort aufgeschrieben hat, darf man annehmen, dass sich Tora-Lerner sich diese Frage gestellt haben. Und Rashi ist damit unzufrieden. Und deshalb, was sagt Rashi? Sagt er, und das ist ein Thema übrigens, das wir aus Sefer Shmot kennen und häufig thematisiert haben, sagt er, was ist die Bechorah, das Erstgeburtrecht? Es geht hier um ein geistiges Recht. Lefische Avodah Bivchorot, die Erstgeborene sind die, die als Priester fungieren. Denn vor der Sünde mit dem goldenen Kalb, so geht diese Einstellung hier, diese Meinung, vor der Sünde mit dem goldenen Kalb gab es keine Kohanim. Wer waren die Kohanim? Es gab Kohanim, aber nicht aus dem Schewet Levi. Also wer waren die Kohanim? Die erstgeborenen Jungen jeder Familie. Das heißt, jede Familie, die einen erstgeborenen Jungen hatte, dieser Junge wurde zum Kohen. Und Jakob sagte, so Rashi, Amar Jakob, ein Rasha ze kedai la kriv la kadosh baruchu. Mein Bruder ist sowas von Bösen, es wäre unpassend, dass er sich damit beschäftigt, Opfer vor Gott zu bringen. Und deshalb sagt Jakob, ohne zu wissen, was der Preis sein wird, er möchte jetzt die Bechorah bekommen. Das ist Rashi. Und das heißt eigentlich, dass Jakob, nach der Meinung von Rashban, haben Jakob und Esav ein Geschäft gemacht, um künftige Einkommen zu verhandeln. Und nach Rashi geht es nicht um Einkommen, sondern etwas Geistiges. Etwas Geistiges, so eine Verordnung, die übrigens noch gar nicht bestand. Ja, das muss man auch bemerken. Ja, das sind die Erklärungen also von Rashi und Rashbam. Ramban legt eigentlich das Ganze aus, ohne Bezug zu nehmen auf Rashbam, aber das sind ja so zwei Meinungen und ich möchte die Meinung von Rashi aufgreifen, denn ich möchte die folgende Frage halachisch stellen: Ist es überhaupt möglich, um sowas zu kaufen oder verkaufen? Ist es möglich, ein geistiges Recht zu verhandeln? Natürlich gibt es verschiedene Aspekte dieser halachischen Frage. Ein Aspekt dieser halachischen Frage werden wir heute nicht eruieren, werden sie nicht ausforschen. Und das ist, nehmen wir an, dass es möglich ist, sowas zu verhandeln, würde es wirksam sein in Anbetracht der Tatsache, dass nach der Halacha Kohen sein nicht etwas, das man erwerben kann, sondern was man ist. Aber das möchte ich beiseite lassen. Ich möchte überhaupt die Vorfrage stellen: Kann man geistige Dinge verkaufen? Und diesbezüglich gibt es faszinierende Geschichten und faszinierende Tshuwot. Sie bauen rund um der Frage, der Gedanke, der Erzählung von Menschen, die ihre Olam Haba zum Beispiel verkauft haben. Ich bin gebürtiger Antwerpener und also es gibt viele Geschichten über Verkauf von Olam Haba. Ob es jetzt wirksam ist oder nicht, werden wir heute das anschauen. Aber es gibt Geschichten darunter. Und vom Rabbiner, in Antwerpen gibt es zwei jüdische Gemeinden, in meiner Jugendzeit vom Rabbiner der Machzike Hadas-Gemeinde. Das war der Rav Kreiswirth. Also ich muss mal erklären, wer dieser Rav Kreiswirth war. Rav Kreiswirth war noch er war ein riesiger Talmid Chacham, der vor dem Krieg sich schon angefangen hatte zu entfalten. Er wurde dann irgendwann, er ist dann nach Amerika ausgewandert, hat an der Skokie Yeshiva in Chicago unterrichtet. Skokie ist eigentlich eher so modern orthodox, centrist orthodox, wie man das nennt. Und Rav Kreiswirth ist dann nach Antwerpen berufen worden. Ich erinnere mich an seine Shiurim, insbesondere an seine zwei halbjährige, es gab zwei jährliche Shiurim, Shabbat Agadol und Shabbat Tshuva, wo der Tradition nach Menschen aus der ganzen Gemeinde, aus den Dutzenden Synagogen von Antwerpen sich in der großen Synagoge versammelten, um den Shiur vom Rov zu hören. Nicht alle, aber ganz viele. Und Rav Kreiswirth hat ein unglaubliches Gedächtnis. Er pflegte, den Talmud vorzulesen, ohne eigentlich ein Buch zu haben. Man hat ihm dabei erwischt, wie er automatisch geblättert hat. Das war bei ihm so einfach klar. Ich erinnere mich, er hat einmal den Namen, den Urheber einer Aussage vergessen und hat sich dafür öffentlich entschuldigt und geärgert, dass er sich an einen Namen nicht erinnern konnte. Das ist Rav Kreiswirth. Rav Kreiswirth, es war 1988, war ich in New York für die Hochzeit eines Cousins, und in jeder Woche hat der Sohn von meinem Rosh Yeshiva geheiratet. Und ich war dann auch bei der Hochzeit und ich sitze dort bei der Chuppe und überhöre vor mir zwei New Yorker Juden, die so plaudern. Und gerade kommt Rav Kreiswirth, wird Rav Kreiswirth gerufen unter der Chuppe, ja, für Sidur Kiddushin oder einen Bruch oder Rede, ich habe vergessen, welche Ehre. Und wie er dort ist, sagt der eine New Yorker dem anderen, sagt er, das hier, das ist der Rabbiner von Antwerpen, Rav Kreiswirth, man nennt ihn Reiswirth, weil er sehr viel reist. Und tatsächlich war Rav Kreiswirth sehr häufig nicht in Antwerpen, sondern ist häufig nach Israel gereist, oder in Israel auch, die er unterstützt hat, aber hauptsächlich, um Menschen, arme Leute zu helfen. Er reiste der ganze Welt rund, um Menschen zu sammeln, um Wien und Reisen und Armen und was weiß ich zu unterstützen. Und das alles ist natürlich wichtig für meine Geschichte. Ich habe es nicht aus dem Haus erzählt. Man erzählt mal, Kreiswirth, der hätte gesagt damals, dass er bereit wäre, für 100.000 Dollar seinen ganzen Olam Haba zu verkaufen. Alles, was den Anteil, den er im Jenseits hat, ist er bereit, für 100.000 Dollar zu verkaufen. Und er hat erklärt, warum. Für 100.000 Dollar kauft er sich einen neuen Olam Haba an. Er kann die 100.000 Dollar nehmen, er kann sie verteilen unter Armen. Das war so ein Typ. Unglaublicher Typ. Jedenfalls kommen wir zurück. Solche Geschichten gibt es rege. Und ich möchte heute über zwei Responsen berichten, die sich damit auseinandersetzen. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch eine zusätzliche Geschichte erzählen. Der Maharsha. Maharsha ist ein Kommentator, der hinten in den Standardbände vom babylonischen Talmud gedruckt ist. Er hat zwei Kommentare geschrieben, die miteinander verflechtet sind. Chidushe Halachot und Chidushe Agadot. Also in Chidushe Halachot sind Kommentare zu den halachischen Abschnitten im Talmud und Chidushe Agadot zu den agadischen Abschnitten. Im Jedenfalls von Maharsha in der Einführung eines anderen Buches erzählt Maharsha von zwei Leuten, die haben ein Geschäft miteinander gemacht. Und sie haben nicht hat der eine sein Olam Haba dem anderen verkauft, sondern was hat er verkauft? Averot. Er hat seine Sünden also dann nicht verkauft, sondern vergütet, dass der andere sie abkauft. Und wie er das erzählt, hat das für den Käufer der Sünden nicht gut geendet. Er ist frühzeitig verstorben. Es gibt Geschichten in unserer Tradition, Geschichten, die hier und da, ich muss mal aufpassen, dass unsere Tradition zu nennen, sagen wir unsere, in unsere geistige Erbe, weil das ist jetzt nicht, es ist nicht der Talmud, der davon erzählt, es sind nicht die zentralen Werken, und deshalb kann es auch umstritten sein, das ist genau, was ich jetzt beschreiben möchte. Also ich werde jetzt mal zeigen, diesmal werde ich nicht, ich habe die Texte vor mir, aber ich glaube, es statt ein Screenshare, dass ich darüber berichte, weil es wird recht komplex. Also, zwei Responsen, die ich diesbezüglich zitieren kann, ich werde sie reverse chronologisch zitieren, ist einerseits die Responsen von Maharsham, ja, und andererseits die Responsen von Maharam al-Shaker. Der Maharsham lebte im 19. Jahrhundert bis Anfang 20. Jahrhundert. Das ist Rav Shalom Mordechai ben Moshe Shvadron. Er war ein Galizianer Jude und dort hat er auch gelebt, in Galizien, in Polen. Der Maharam al-Chaker, der lebte wesentlich früher. Er ist in 1466 in Spanien geboren, ist mit Anfang mit der Inquisition, also mit dem Deadline der Inquisition aus Spanien 1492 geflüchtet. Er flüchtete nach Nordafrika, in Tunesien, war dann in Griechenland, wurde dann in 1522 Dayan in Kairo und machte schließlich Aliyah, ließ sich in Jerusalem nieder, wo er 1542 verstorben ist. Das sind die zwei Texte, also die Urheber beider Texte, die wir heute anschauen werden. Also fangen wir erst mit dem Maharsham an, mit Rav Shvadron. Shalom ben Yosef Shvadron. Rav Shvadron erzählt eben von einem Fall, wo jemand Averot verkauft hat. Wohl zu verstehen, er hat nicht die Averot verkauft, sondern hat das Recht gekauft, dass der andere die Averot übernimmt. Und der Maharsham setzt sich mit der Frage auseinander, ist das überhaupt möglich? Und bringt zum Beispiel als Quellentext die Erklärung von Ramban in Parashat Kitisa. Was ist Parashat? In Parashat Kitisa haben wir was für eine große Geschichte? Wir haben die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und wie heißt das? Es heißt dort, Moshe Rabbeinu sagt, Gott sagt zu Moshe, okay, ich werde das Volk tilgen und aus dir mache ich ein neues Volk. Sagt Moshe Rabbeinu, Mecheni nami sifrecha, bitte merze mich aus deinem Buch, ich will damit nichts zu tun haben. Und was antwortet Gott? Mi asher chata li, wer von mir gesündigt hat oder mir gegenüber gesündigt hat, Emchenu mi sifri, ihn werde ich aus meinem Buch ausmerzen. Und weigert also jetzt den Vorschlag, verweigert den Vorschlag Moses. Und Gott akzeptiert es doch, im Sinne, dass Gott Moshe eigentlich prüfen wollte, wird Moshe für das Volk beten und er argumentiert erfolgreich für das Volk. Und zwar nicht genau auf diese Art, aber Gott sagt dann, ich werde zwar wie heißt es, diese Schuld einfordern, aber nicht auf einmal, sondern langsam jeweils, wenn ich beim Volk eine Schuld finde, werde ich auch für diese Schuld einkassieren. Allerdings haben wir hier diese Idee, dass der Mensch für die eigenen Sünden haftet und sie sind nicht übertragbar. Moshe Rabbeinu versuchte ja, dass man ihm die Sünden überträgt und das geht nicht. Und das spricht also dagegen. Es gibt auch eine Geschichte von Hillel, dem bekannten Hillel. Hillel hatte einen Bruder, der hieß Shavna. Und die Gemara erzählt, dass Shavna war ein Geschäftsmann und Hillel war war der große Hillel. Hillel hat Torah gelernt und gelehrt. Und irgendwann hat sich der Shavna ist sich bewusst geworden, dass er einen Weg eingeschlagen hat, der zwar Geld reinbringt, aber ihm fehlen diese Verdiensten seines Bruders. Und er versucht dann vorzuschlagen, machen wir 50-50. Ich finanziere dich und ich bekomme die Hälfte, also der Zuchuyot. Und die Gemara sagt, es ist eine himmlische Stimme kommt und sagt, es ist zu spät. Das geht so nicht. Also das sind Argumente, die hier erwähnt werden gegen diese Effektivität. Diese Argumente werden allerdings nicht vom Maharsham selbst formuliert, sondern von dem, der die Frage stellt, wie damit umzugehen. Und der Maharsham selbst spekuliert, dass es dennoch funktionieren kann. Wie kann es funktionieren? Sagt er, es gibt so ein Ding, wie heißt es? Ein Garantor zu sein, jemand, ein Arev, ja, jemand möchte Geld borgen, ja, ausborgen und der Gläubige ist nicht so, gläubt nicht so gewaltig und deshalb schlägt er vor, dass ein Garantor irgendwie eingesetzt werden soll.
Ein Bürge.
Ja, genau. Und was geschieht dann? Es gibt verschiedene Arten Vereinbarungen diesbezüglich. Es gibt eine Vereinbarung, wo man zuerst das Geld vom Schuldner versuchen soll einzukassieren, und nur wenn er nicht zahlen kann, geht man zum Bürden. Oder es gibt sogar die Möglichkeit, dass man ab initio wählen kann, zu wem man geht. Ja, vielleicht, wenn ich als Gläubiger weiß, der Typ hat sowieso kein Geld, ich gehe direkt zum Bürden, darf ich das? Also je nach Vereinbarung. Und sagt Marsham, mit dem gleichen Mechanismus kann ein Mensch anbieten. Man kann nicht zwingen, man kann nicht den Sündner komplett befreien von seiner Schuld, aber man kann anbieten, die Verantwortung zu tragen oder mitzutragen. Und Gott wird die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, von wem er die Schuld irgendwie einkassieren möchte, das geltend machen kann. Das ist so eine Idee, die er bringt. Er bringt auch noch gewisse andere Ideen. Er setzt sich auch mit der Frage übrigens auseinander, wie so ein Kinyan funktionieren würde. Weil das ist ja kein normaler Handel. Wie macht man so etwas? Es gibt keine gangbare Kinyanim, keine gangbare Erwerbsakten, die so ein Geschäft ermöglichen würden. Insbesondere ging es nicht bezüglich des Verkaufs der Sünden. Denn der die Sünden bekommt, zahlt ja nicht dafür, sondern er wird bezahlt. Und auch dafür hat Marsham eine Antwort, denn es gibt in der Halacha nicht nur die herkömmliche Kinyanim, die festgelegt sind in der Halacha, sondern es gibt auch diese Gedanke, Minhaga Socharim, dass wenn es üblich ist, ein Geschäft auf eine bestimmte Art zu versiegeln, dass das auch halachisch wirksam wird, und erwähnt diesbezüglich insbesondere den Handschlag, der häufig als Zeichen der Vereinbarung fungiert. Und sagt er in diesem Fall, wenn Sie einen Handschlag dazu geben, dann würde das funktionieren. Also das ist so die Einstellung von Marsham, dass das Ganze als Arev funktioniert, aber es funktioniert. Er steht aber diesbezüglich nicht sehr positiv dazu. Er findet das Ganze ein Ungeheuer, und insbesondere erzählt er von einem Fall, wo jemand zwar so ein Geschäft gemacht hat, aber bevor er dieses Geschäft gemacht hat, hat er folgende halachische Methode angewendet, um das Geschäft ohnehin ungültig zu machen. Es gibt sowas, das man eine Moda'a nennt. Was ist eine Moda'a? Nehmen wir an, ich weiß, dass ich gezwungen werde, um irgendetwas Blödes zu verhandeln. Ja, ich möchte das nicht. Ich werde gezwungen, ich werde keine Wahl haben. Dann kann ich zwei Zeugen nehmen. Und ich sage den zwei Zeugen, in einer halben Stunde treffe ich mich mit X, und der wird mich zwingen, dass ich mein Haus verkaufe. Das alles ist ungeheuer. Nur ich bin nicht stark genug, um das zu widerstehen. Ich möchte hier klar sagen, dass dieses Geschäft nicht aus freiem Willen gemacht wird. Ich möchte es gar nicht, und es ist ungültig. Und ich werde mit euch dann zum Gerichtshof gehen, um meine Unterschrift oder meine Kinyanim rückgängig zu machen. Das heißt eine Moda'a. Heutzutage gibt es im österreichischen Recht bezüglich vieler Verträge tatsächlich ein Recht, um innerhalb einiger Zeit die Vereinbarung nichtig zu machen. Zum Beispiel, wenn man einen neuen Telefon- oder Gas- oder Stromanbieter wählt, dann hat man, glaube ich, 7 Tage, um seine Änderung rückgängig zu machen. Das ist ein bisschen im Geiste von dieser Moda'a. Und der Marsham sagt, es gab so einen Fall, wo jemand eine Moda'a gemacht hat. Und am Ende hat er gesagt, das war nur ein Witz und ich habe eine Moda'a gemacht. Und die Meinung, die hier geäußert wird, ist, dass das ungeheuer ist. So was zu tun, steht eigentlich gleich, wenn man richtig sein Olam Haba verkauft oder seine, wie heißt das, seine, 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 seine Sünden versucht zu übertragen. Das ist ein bisschen eine Leugnung des Prinzips, dass der liebe Gott belohnt und bestraft. Und entsprechend gibt es hier die Meinung geäußert, dass für sowas die Person eine Sanktion bekommen müsste. Er müsste irgendwie bestraft werden, dass diese Person bereit ist, sich so zu äußern. So, das ist der Maharsham. Und ich möchte mal die Geschichte des Maharshams mit einer gegenwärtigen Geschichte, was soll ich sagen, dokumentieren. Wann war das? Das Datum ist am 2. März dieses Jahres. Am 2. März dieses bürgerlichen Jahres wird Folgendes berichtet. Jemand hat auf eBay, ihr habt das richtig gehört, jemand hat auf eBay seinen Olam Haba zum Verkauf angeboten. Und eBay hat dann irgendwann entschieden, dass das gegen den Regeln der Plattform geht. Sie haben dann den Verkauf zurückgezogen, aber nicht bevor die Angebote es bis zu $100,000 geschafft haben. Ich werde mal annehmen, weil ich weiß, dass das Angebot kam von jemandem, der es ein bisschen als Witz gemacht hat. Werde ich mal annehmen, dass die geboten haben, dass auch die es nicht so ganz ernst meinten, das war geklagt. Aber, wie heißt das, die Geschichte ist lustig traurig. Die ist lustig und traurig. Er sagt, der Typ sagt so, erzählt, er war einst fromm und er hat viele Mitzvahs gemacht. Und lange hat er Halacha genau eingehalten. Und auch beim heutigen Tag, wo er nicht mehr fromm ist, ist er vegan und deshalb ist er kein Treff. Aber leider ist er vom Weg des Judentums total abgewichen. Er präsentiert interessanterweise, das ist ein Typ, der kennt sich ja aus in dieser Sache, präsentiert die Tatsache, dass er sich nun als Atheist bekennt, als positive Sache, weil er keine Avodah Zarah dient. Naja, das ist auch eine Überlegung. Und dass er weiterhin Mitzvot wenigstens Ben Adam Lechaverot tut und noch einiges andere sagt er, das ist also ein richtiger Olam Haba, den er jetzt nicht mehr braucht, weil er ist nicht so gläubig und deshalb bietet er es an. Ein neuer Olam Haba, der viel beinhaltet. Das war diese Geschichte. Und ich möchte damit eigentlich belegen, dass wenn der Maharsham sagt, dass sowas zu tun möglicherweise eine pietätlose Sache ist, das ist ja genau, was hier auf eBay geschehen ist. Ja, es zeigt, dass obwohl es solchen Geschichten gibt, dass häufig eine pietätlose Sache ist. So, das war Maharsham. Und jetzt möchte ich mal erzählen, was im Maram al-Shaker 400 Jahre zuvor geschrieben wurde. Maram al-Shaker ist von der ganzen Sache nicht überzeugt. Maram al-Shaker zitiert sogar von noch früher, von Jahrhunderte zuvor, von Rav Haigaon, dass es nicht eine Sache ist, die man verhandeln kann. Es funktioniert einfach nicht so. Es ist keine materielle Sache. Man kann sie nicht verkaufen. Olam Haba ist an jemanden gebunden. Und der Mensch hat mit den Folgen der eigenen Taten zu handeln. Jetzt, das mit dem Fall von dem, der verkauft hatte und dann gesagt, es war nur ein Witz, das zitierte der Maharsham schon von... Entschuldigung. Also er sagt, er kann nicht viele Quellen dazu bringen, aber Rav Haigaon hat eine Tshuva, wie gesagt, wo er sagt, dass das Ganze unmöglich ist. Im besagten Fall ging es nicht um den Verkauf von Olam Haba, sondern ganz interessant, jemand hat ein Gelübde gemacht. Er hat ein Minhag, zweimal in der Woche tut er Fasten, jeden Montag und Donnerstag. Und halbwegs durch das Jahr entschied er sich, diese Mitzvah zu verkaufen, weil er wollte nicht mehr fasten. Und die Frage ist, Ja, ob das etwas ist, das geht oder nicht. Es gibt Quellen, die darauf hinweisen, dass ein geistiger Verlust entschädigt werden muss. Aber hier sagt er eigentlich, das geht nicht. Es ist nicht verhandelbar. Es gibt eine andere Quelle, die heißt Shilter Geborim, der dokumentiert, es gibt diese Halacha, dass wenn jemand eine Mitzwa machen soll und ein anderer kommt und schnappt die Mitzwa weg. Zum Beispiel, jemand hat ein Kind und es muss ein Sohn und es soll ein Brit Milah bekommen. Das steht dem Vater zu. Und vor, dass der Vater die Chance hat, das Kind zu beschneiden, und, kommt ein anderer und beschneidet es. Eigentlich, ja, hat er keine, also wir werden mal die Frage der Party, die jetzt nicht so geplant war, außer Betracht halten. Das Kind soll beschnitten werden, das Kind ist beschnitten worden. Was in der Annahme, dass er gut beschnitten hat, hat er, wie heißt das, hat er da nicht keine Schaden verursacht. Und dennoch heißt es, er muss 10 Goldstücke zahlen, weil er die Mitzwe weggeschnappt hat. Und Shilter Giborim möchte deshalb argumentieren, dass das zeigt, dass man, dass Mitzvot, die erfüllt wurden, die können wir irgendwie verhandelt werden. Das muss aber nicht so sein. Eine Entschädigung ist da, ist eben nur eine Entschädigung. Es ist nicht eine totale Wiedergutmachen, Wiedergutmachen. Es gibt viele Dinge im Leben, die kann man nicht total wiedergutmachen. Und dennoch gibt es eine Möglichkeit, eine Entschädigung zu zahlen oder dass sie eingefordert wird. Also, ich habe keine eindeutige Antwort und es soll auch nicht eine eindeutige Antwort geben, wenn man Jahrhunderte darüber diskutiert. Aber ich finde es so sehr interessant. Zwei Zugänge, die einen, die sagen, man kann, und alle Geschichten, die wir diesbezüglich erzählen, richten sich nach der Meinung, dass es möglich ist, Olam Haba zu verkaufen. Und nach dem gleichen Motto kann man sagen, Esav konnte sein Erstgeburtsrecht tatsächlich verkaufen und sie gehört dann dem Jakob. Oder vielleicht können wir diese Verbindung machen, dass für Rashbam sowas nicht möglich ist, sondern man kann nur finanzielle Interessen verkaufen. Und das ist, was eigentlich also die Meinung sagen würde, die sagt, man kann Geistiges nicht verkaufen. Ja? Und deshalb verhandeln sie bezüglich der künftigen Erbschaft. Es ist allerdings interessant, dass Ramban gibt auch als Möglichkeit, dass hier gar nichts verhandelt wurde. Man hat es nur versucht, aber das war die Frage ist nicht, ob es wirksam ist oder nicht, sondern dass Esav bereit ist, das Erstgeburtsrecht zu verkaufen, ist die Hauptsache. Nicht, ob es tatsächlich verkauft wurde, sondern wie die Tora sagt, Esav verachtete das Erstgeburtsrecht. Und das ist die Hauptsache, ohne darauf Bezug zu nehmen, ob hier eine bindende Verhandlung stattgefunden hat oder nicht. Das Letzte muss man sehr stark betonen, denn wenn die Tora hier sagen wollte, dass Jakob das Erstgeburtsrecht legitim gekauft hat, dann brauchten wir diesen Satz, weil Esav eigentlich nicht. Andererseits kann ich auch nicht sagen, dass die Tora, wenn sie sagt, weil Esav, dass das ein Beweis ist, dass es nur ein Missachten ist, nur eine Verachtung und nicht ein effektiver Geschäft. Da bin ich auch nicht sicher. Warum nicht? Weil Jahren später, als Jakob gesegnet wird, und dann kommt Esav vor dem Vater, und der Vater sagt, ich habe schon jemanden gesegnet, wen habe ich gesegnet? Sagt er, wurde mein Bruder dann nicht umsonst, wurde er nicht umsonst, er wurde ja nicht umsonst Jakob genannt. Schlussendlich hat er meine Bechora genommen und jetzt auch noch die Bracha. Das heißt, Esav akzeptiert all diesen Jahren, dass Jakob das Erstgeburtsrecht übernommen hat. Und also im Kopf von Esav ist es klar, das ist ein Geschäft, das ist so geschehen. Und wenn die Tora das so erwähnt, dann besteht die Möglichkeit, dass die Tora damit sagen möchte, dass es wirksam war, dieser Verkauf. Also es ist nicht eindeutig, man kann es so oder so machen. Ich glaube, der moralische Punkt von Maharal Sharkey, von Marusham ist der wichtigste. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht, aber sowas zu tun ist ein Ungeheuer. Wir sollten Verantwortung für unsere Sünden übernehmen und wir sollten verstehen, dass unser Olam Haba uns zusteht. Und es ist nicht etwas zu verhandeln. Allerdings bin ich überzeugt, dass Maharal Sharkey viel positiver gegenüber vorgeschlagenen Geschäftes von Rav Kreiswitz stehen würde, der bereit war, sein Olam Haba zu verkaufen, damit er weitere Mitzvos machen kann. Das würde, glaube ich, auf Zustimmung stoßen. So, das war der heutige Shiur. Wenn ihr Fragen
Zwei
habt oder
Fragen.
Bemerkungen, höre ich sie mir gerne an.
Zwei Sachen, bitte.
Bitte.
Erstens, wenn Esav glaubt, das ist so, dann glaubt er, es ist so, aber das heißt ja nicht, dass er recht hat.
Stimmt,
ja?
Ich habe gesagt, es ist nicht eindeutig.
Ja, das ist das eine. Ich möchte gerne fragen nach dem Prinzip, dass die Schuld der Väter auf die Kinder x Generationen lang aufgehalst wird.
Wunderschön. Wunderschön. Also eigentlich ich werde antworten, aber eigentlich dürfte ich jetzt nicht antworten. Warum? Weil das so ein tolles Thema ist, dass das einen eigenen Schuh verdient. Es gibt nämlich auf den ersten Blick gewisse Widersprüche. Eine sagt die Tora, wie heißt es, Poked Avon Avot Albanim Albanim Al Shleshim Al Gribeim, dass Gott die Sünde der Väter überträgt bis zu 4 Generationen. Und es heißt, dass Gott Osechesed Lalafim, also die Güte, zahlte aus für Tausende, was Rashi versteht als Tausende Generationen. Andererseits sagt die Tora, Lo yomtu avot albanim, Väter sollen nicht sterben für die Sünde der Kinder. Und vanim lo yomutu alavotam, und nicht Kinder für die Älteren. Das heißt, ich bechato yamut, der Mensch soll für die eigene Sünde sterben, aber nicht für die Sünde von anderen. In der Tora ist es sehr, sehr groß geschrieben, dass wir Eigenverantwortung haben. Also wie bringen wir das Ganze zusammen? Um es noch toller zu machen, in Sefer Yirmiyahu gibt es eine Passage, wo es heißt, es wird nicht mehr gesagt werden, Avot achlu voser, die Vorfahren haben saure Trauben, kleine, junge, saure Trauben gegessen, und die Zähne der Kinder sind die Schmerzen. Das wird man auch nicht mehr sagen. Also das sind so die Grundquellen, die in dieser Hinsicht erwähnt werden. Ich will ja nicht jetzt einen einstündigen Schur geben. Und deshalb werde ich das versuchen, das ganz, 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 ganz schnell zusammenzufassen. Rashi, oder nicht zusammenzufassen, sondern eine Antwort zu geben. Für Rashi ist es nicht zumutbar, dass jemand eine Sünde begeht und seine Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder dafür leiden. Eine Ausnahme, wenn die Kinder noch klein sind und noch nicht selbstständig heißen, dann kann das eine gewaltige Strafe für die Älteren sein, die noch viel schlimmer ist. Das ist ein Thema für sich. Aber und weil ich jetzt so kurz mich fasse, bitte nicht daraus schließen, dass ich jetzt gesagt habe, dass wenn Kinder sterben, dass ihre Eltern zwingend Sünde waren. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Das ist ein eigenständiges Thema, das einen eigenen Schuh verdient. Wichtig ist zu verstehen, aber für Rashi ist das Ganze nicht zumutbar und er sucht eine Lösung und er bringt uns eine Lösung. Nämlich, wenn jemand eine Sünde begeht und seine Kinder wählen die gleiche Sünde und die Enkel, ja, das heißt, die Sünde wird Generationen übertragen, die setzen sich alle so rege für diese Sünde oder diese Sünden ein, dann, ja, dann hat man sich quer über die Generationen verbunden. Und in so einem Fall ist das so etwas, das mitgetragen werden kann. Ich möchte diesem Rashi auch noch eine zusätzliche Interpretation geben, nämlich es gibt individuelle Verantwortung, es gibt auch ein Maß an Kollektivverantwortung. Es fehlt mir die Zeit jetzt, weil meine Zeit ist ja schon vorbei, um zu versuchen, das gründlich auszulegen. Aber ich möchte vorschlagen, dass eine Gesellschaft eine Kollektivschuld haben kann. Wenn eine Gesellschaft lebt länger als eine Person oder als eine Generation, wenn die Menschen eine schlechte Kultur weitertragen, dann tragen sie dafür Schuld. Wenn Menschen nicht bereit sind, ihre Kollektivverantwortung wahrzunehmen, die aus den Fehlern der vergangenen Generationen stammt, dann kann es sein, dass sie eine alte Sünde weiterhin noch verschärfen. Und dafür können die nächsten Generationen vom Himmel her bestraft werden. Aber einfach, weil jemand gesündigt hat und die Kinder sind irgendwie unschuldig, sind nicht ein Teil davon. Und sie werden davon betroffen. Das ist für Rashi nicht zumutbar. Das heißt, die Sünde wird doch nicht übertragen, ja, nach dem Thema unseres Shiurs heute. Die Sünde wird nicht übertragen. Die Frage ist nur, inwieweit meine Sünde einen Kontext hat und ob dieser Kontext die Sünde noch schlimmer macht. Ich würde mal annehmen, wenn jemand als Privatperson, jemand macht mal eine Sünde, ist nicht so schlimm. Wenn sich eine Kultur der Sünde einsetzt, dann haben wir ein richtiges großes Problem. Okay. Gibt es noch eine letzte Bemerkung?
Ja, auch wenn Ihre Zeit schon abgelaufen ist, hätte ich eine Frage. Die berühmte Kooperation zwischen Issachar und
Wunderschön.
Moschee.
Das halte ich vor für ein anderes Mal. Aber ich werde gestehen, dass die Literatur, die sich mit dieser Frage auseinandersetzt, zum Teil auch auf Issachar und Zvulun verweist. Und ich habe natürlich die Geschichte von Hillel und Schavna erzählt. Und die Geschichte von Hillel und Schavna ist wichtig, auch nicht nur für unsere Olam-Haba-Verkäufe, sondern auch für die Frage der Partnerschaft Issachar und Zvulun, also ein Talmid Chacham mit einem Geschäftsmann, die machen eine Partnerschaft. Das sollen wir uns ein anderes Mal anschauen.